Schön, dass sich ein paar Leute hierhin verirrt haben. Ja, ich bin richtig froh, dass man irgendwie so langsam merkt, Schritt für Schritt geht's doch wieder Richtung dem, was man irgendwie, oder nähert sich dem, was man kennt. Und ich kann es echt kaum erwarten, dass die Schulreihen wieder stehen, dass wir hier zusammensitzen. Auch wenn du heute auf deinem Sofa bist, sei ganz herzlich gegrüßt. Du bist noch nicht hier, aber bald. Bald, ja. Schon jetzt noch nicht. Ich werde darüber gleich predigen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich als der Praktikant, ja, ich kann bis Oktober diesen Status noch einnehmen und darüber Witze machen. Ich hoffe, ihr findet die so lustig wie ich. Wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich so Dinge machen kann wie Predigtserien-Einleitung. Also ihr müsst euch vorstellen, das, was ich heute sage, das müssen die quasi die anderen machen. Also wenn ich jetzt sage, wir lesen das und das und wir haben das nicht abgesprochen im Pastoralteam, dann ja, reden wir da am Mittwoch nochmal drüber. Naja, aber wie dem auch sei, das ist natürlich nicht der Fall. Ich darf heute die Predigtserie einleiten und die Predigtserie, mit der wir in die nächste Zeit starten möchten, die nennt sich Zwischen den Welten. Und ich weiß nicht, ob du das Bild schon gesehen hast und dich gefragt hast, was kommt jetzt für eine ominöse Geschichte auf mich zu? Zwischen den Welten, das kann von Sci-Fi-Thriller bis Serie, Komödie bis hin zu einem guten Song alles sein. Aber ich sag dir eins, es ist besser, es ist der erste Petrusbrief. Und vielleicht denkst du dir gerade, der erste Petrusbrief, hat der wirklich Hollywood-Charakter? Dann sage ich dir, im Grunde genommen, irgendwie schon, irgendwie aber auch nicht. Aber ich möchte dir heute erklären, warum wir diesen Brief gewählt haben. Ich möchte dir heute eine Einleitung geben. In der Theologie, ja, nennt man das Einleitungsfragen. Ich möchte dir einen kurzen Abriss darüber geben, was es mit diesem Brief auf sich hat. Warum wir uns diesen Brief angucken. Warum es so wichtig ist. Und vielleicht hörst du heute eine Predigt und denkst dir, hä, das ist doch ganz anders als das, was ich sonst höre. Aber ich glaube, am Anfang einer längeren Predigtserie ist das durchaus mal dran. Und ich höre immer wieder Stimmen, die sagen, hey, so ein paar Hintergrundinformationen fände ich ganz nett. Von daher versuche ich mal mein Bestes und versuche ich mal so ein bisschen zu vermitteln, wo es da eigentlich drum geht. Und ich möchte zu Anfang an ganz eine Sache klar machen. Und die werdet ihr durch die Predigtserie immer wieder hören. Und zwar das Ziel. Das Ziel, warum wir diese Predigtserie predigen. Und das ist so wichtig, dass ich es ablesen möchte, weil es wirklich, es ist genauso, wie es hier steht, für dich entscheidend. Das Ziel dieser Predigtserie ist, wir als Christen leben zwischen den zwei Welten, Himmel und Erde. Und dieses Leben können wir hoffnungsvoll gestalten. Als Christen leben wir zwischen den zwei Welten, Himmel und Erde. Und dieses Leben können wir hoffnungsvoll gestalten. Wieso, weshalb, warum? Da komme ich heute noch drauf. Aber wir haben uns entschieden, für jede Predigt längere Textabschnitte zu wählen. Du da kannst sie im Vorhinein immer mitlesen. Wir werden das noch rumschicken, den Predigtplan. Dann hast du die Möglichkeit, jeden Sonntag den Abschnitt schon gelesen zu haben, dabei zu sein. Und mein Abschnitt, der ist 1. Petrus 1, 1 bis 12. Und ich möchte aber heute mal 1, 3 bis 12 mit uns lesen. Es ist viel und vielleicht dauert es 5 Minuten. Aber ich sage euch eins, dieses Wort hat Kraft. Und es ist gut zu predigen, es ist gut rhetorisch gut zu sein, es ist gut Geschichten zu haben, das ist das, was man sich merkt, das ist, was in der Birne bleibt. Aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, Wort Gottes zu lesen. Und deswegen möchte ich mit uns 1. Petrus 1, 3 bis 12 lesen. Ich habe eine etwas einfachere Übersetzung, die NGÜ, also falls du mit deiner Lieblingsübersetzung dich fragst, wieso steht das da nicht wie bei mir, keine Sorge, keine Bibel ist besser als die andere, keine ist schlechter als die andere. Es gibt nur verschiedene Übersetzungsstile. Das wäre jetzt zu lange, um darauf einzugehen. Ich lese einfach mal und lasst euch darauf ein. 1. Petrus 1, 3 bis 12. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Errettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende Jubeln der Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Diese Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit, und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündigt, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den vom Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig. Diese Botschaft ist so einzigartig. Sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Diese Botschaft ist einzigartig, dass die Engel mehr darüber erfahren wollen. Ich weiß noch, wie ich 2018 im Sommer auf Beröa saß, da wo ich studieren durfte, und ich mir so ein bisschen die Frage gestellt habe, boah Lars, ey, wo geht's eigentlich jetzt das nächste Mal für dich hin? Du hast Februar und März 2019 hast du Praktikum und so ein bisschen musst du dich entscheiden, was machst du? Und ich sag's euch, es gibt keine einfachere Option, ins Ausland zu kommen, als auf Beröa zu sein. Die Kontakte des BFP sind so groß, da kannst du überall dein Praktikum machen. Und ich kam auf die interessante Idee, Mensch, wie wär's denn mal andere Kultur, andere Länder, andere Sitten, ich gehe nach Indonesien. So, ich weiß noch genau, wie ich Sari angeschrieben habe und gesagt habe, ey Sari, du hast ja irgendwie Wurzeln. Und sie sagt, ja, zufällig, meine Schwester Maya, die war ist da gerade, ich gebe dir mal die Nummer. Und ich habe ein bisschen mit ihr geschrieben, gefragt, wie das aussieht. Letztendlich ist es leider nichts geworden, weil die Kirche, wo ich hin wollte, eine Krise durchgemacht hat. Und ich konnte dann leider nicht eine neue Kultur erleben. Dann kam ich aber auf eine grandiose Idee. Ich habe eine gute Alternative. Ja? Sie ist vielleicht nicht Asien, sie ist auch nicht Afrika, sie ist nicht Amerika. Sie hat vielleicht auch nicht so gutes Brot wie die Deutschen. Ich gehe einfach mal nach England. Ja? Ist anstatt 10 Stunden Flug nur eine Stunde, aber es ist weg. Es ist weg, es ist raus, es ist eine andere Kultur. Dort ist eine Familie, die ich kenne, die Gemeinde gründet. Und ich dachte, hey, ich will Gemeindegründer werden, das ist genau das Richtige. Und ich erinnere mich, wie ich in Manchester an den Flughafen ankomme und ich zu meinem Parkplatz gehen musste, wo ich abgeholt wurde. Und ich wartete auf den Kollegen und er kam an, er stellte sich hin. Ich packte meinen Koffer hinten rein und ging ganz straight, ja, auf die rechte Seite des Autos, um einzusteigen. Ich bin ja der Beifahrer. Und als ich so die Tür aufmachte und das Lenkrad sah, wusste ich, hier stimmt was nicht. Das hatte ich, glaube ich, über den Flug vergessen. Also durfte ich den ganzen Weg wieder zurückgehen, auf die andere Seite. Und da hörte es ja nicht auf. Es ist eine Sache, links zu sitzen als Beifahrer. Es ist die andere Sache, links mitzufahren als Beifahrer. Und ich sag mal Linksverkehr. Ja, anstatt rechts vor links gibt's links vor rechts. Das sind alles Dinge, die sind machbar. Aber ich verspreche euch eins, und ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Land warst, wo Linksverkehr ist. Aber falsch rum in den Kreisverkehr zu fahren. Ich hatte davor einen Unfall, einen etwas krasseren. Ich hatte ein bisschen Schweißperlen die Stunde nach Hause. Weil du komplett umdenken musst. Alles ist anders. Es ist eine neue Kultur, die du begegnest. Und du weißt nicht so genau, was du da machst. Und dann, ja, bin ich dort angekommen. Und bis ich dann auch so ein paar Dinge entdeckt habe, die für uns, oder für mich, vielleicht für euch nicht, sehr seltsam sind. Ich sage euch, ich hatte einen Kulturschock. Also ich habe nicht verstanden, warum Teppich im Badezimmer ist. Und zwar komplett. Oder warum Teppich vor der Küchenzeile, also da, wo man kocht, liegt. Also das war für mich sehr, sehr verwirrend. Ich sehe schon die Amerikaner, so alles gut, Teppich überall. Für mich war das sehr witzig und sehr interessant. Und auch das Essen. Es war eine komplett andere Kultur, was das Essen angeht. Und ich hatte einen Kulturschock die ganzen 2 Monate. Bis hin, dass ich ehrlich sagen muss, ich war ein bisschen froh, dass ich wieder nach Hause durfte. Und versteht mich nicht falsch, das Praktikum war Gold wert. Das Praktikum, die theologische Seite, die pastorale Seite, die war wirklich, das war, glaube ich, eines der besten Praktika, die ich je hatte. Aber die Kultur, die war so anders. Ich musste wirklich aufpassen, dass ich mich nicht aufrege. Ey, das war wirklich, ich hatte einen Kulturschock. Und ich kam also zurück aus England und dachte so, meine Güte, ich bin auch froh, jetzt wieder hier zu sein. Und ich konnte so langsam den Kulturschock abbauen. Und ich glaube, so ein bisschen Kulturschock ist natürlich jetzt auf Länder bezogen, eine Sache, die vielleicht der ein oder andere kennt. Ich bin generell eigentlich ein offener Typ. Also ich liebe andere Kulturen, ich liebe andere Länder, ich liebe andere Orte. Ich liebe es, wenn Menschen anders sind. Aber ich glaube, manchmal ist es schon herausfordernd, wenn Menschen anders sind, aber es ist nicht nur gut, sondern es eckt an. Ich wollte Anfang 2016 nach Amerika fliegen und ich brauchte Kohle. Ich hatte kein Geld und ich brauchte Geld und ich habe mich entschieden, hey, ich gehe für 2 Monate im Dezember und im Januar in eine Firma, in eine Verpackungsfirma und dort setze ich mich ans Band, knick ein bisschen Pappe, krieg mein Geld, krieg ein bisschen Pappe, oh, kleiner Wortwitz, krieg ein bisschen Geld und dann fliege ich nach Amerika. Und ich sag euch, ja, ich war vielleicht in England und hatte einen Kulturschock. Aber ich erinnere mich noch daran, wie ich angefangen habe auf dieser Arbeitsstelle und ich selbst in Deutschland 10 Minuten von mir zu Hause einen Kulturschock hatte. Aber warum? Ich sitze an meinem 3., 4. Tag beim Mittagessen und ein Kollege von mir, habe ich rausgefunden, der ist auch Christ. Er ist etwas traditioneller geprägt, geht auch in eine Mennonitengemeinde, ist 26, verheiratet, 4 Kinder, ist ein feiner Kerl gewesen, sehr ruhig, nicht aufbrausend. Ich mochte ihn sehr gerne und ich sitze da so und weiß das so ein bisschen und merke auf einmal, wie die Arbeitskollegen reinkommen und er so nebenbei sagt, hey, wir sind schwanger, wir kriegen unser 5. Kind und die Leute anfangen, sich darüber lustig zu machen. Du Christ! Es ist dein 5. Kind mit 26? Hast du keine Ahnung, was Verhütung ist? Hast du keinen Plan? Bist du irgendwie fertig mit der Welt? Kannst du nicht aufpassen? Du bist doch noch so jung. Wo ist dein ganzes Leben hin? Was ist das? Was ist denn für ein Glauben? Und ich saß daneben und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich habe echt zweimal überlegt, ob ich jetzt helfe und sage, hallo, ich bin auch Christ. Oder nicht. Es war wirklich herausfordernd. Und ich merkte, wie sich das so weiter durchzog. Nicht ganz so krass wie diese eine Situation, aber schon immer wieder. Ich habe gemerkt, ich bin auf dieser Arbeitsstelle und ich hatte jetzt persönlich keine Probleme, aber dieser Kollege, der schon seit längerem dort arbeitet, musste sich immer mal wieder ein bisschen Spott, ein bisschen lästern, so eine Schelle hier. Er musste das irgendwie immer mal wieder ertragen, weil er gläubig ist. Und ich sag euch, ich war in meinem eigenen Land, ich war 10 Minuten von zu Hause und ich hatte einen Kulturschock. Und der kam daher, weil ich an was glaube und Leute mich dafür lustig machen, sich über mich lustig machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wo du stehst, ich kenne nicht deine Geschichte, ich weiß nicht, wie lange du schon im Glauben bist, ich weiß nicht, wie lange du mit Jesus unterwegs bist. Vielleicht bist du auch heute hier und hörst zu und du hast noch gar keinen Startpunkt mit Jesus. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen hier gibt, der sich damit identifizieren kann. Der weiß, ey, in der Schule, boah, zu sagen, dass ich Christ bin, das überlege ich mir dreimal. Weil ich weiß nicht so genau, ob meine Freunde dann noch meine Freunde sind. Oder du bist auf der Arbeit. Ich habe meine Ausbildung zum IT-Fachinformatiker gemacht. Und ich habe schon gemerkt, Christ zu sein bedeutet auch, auf der einen Seite eine Sicherheit zu haben, ewiges Leben zu haben, Frieden zu haben, Ruhe zu haben. Aber es bedeutet manchmal auch, dass Leute sich über dich lustig machen. Es bedeutet genauso, dass Leute interessiert sind, keine Frage. Aber es bedeutet auch, dass Leute schön den Finger in die Wunde drücken und alles so Geschichtliche aufzählen, was sie rausfinden können, nur um dir zu sagen, hey, das, was du machst, du hast doch völlig einen an der Waffel. Und ich glaube, wir alle kennen das, oder wir haben es zumindest schon mal gehört. Und ich möchte euch eins sagen. Die Leser des Petrusbriefes, die waren genau an dieser Stelle. Petrus hat diesen Brief mit seinem Sekretär Silvanus verfasst und hat gesagt, hey, die Kirchen in Kleinasien, das ist die heutige Türkei, die erleben Verfolgung. Wir müssen sie ermutigen. Die brauchen einen Brief, den wir ihnen schicken und die müssen hören, ihr seid nicht alleine. Ihr seid nicht alleine, wir sind für euch. Und somit haben sie den Brief von Rom bis nach Kleinasien in die ganzen Provinzen geschickt. Und der Grund, wie ich schon einmal gerade erwähnte, ist die Verfolgung. Jetzt ist es interessant, es gibt mehrere Arten der Verfolgung. Was man wahrscheinlich eher mit Verfolgung in Verbindung bringt, ist dieses typische, da war ein Kaiser, der die Christen nicht mochte und der hat sie verfolgt, eingesperrt und getötet. Hier ist es aber ein bisschen anders im Petrusbrief. Ich würde es nennen, es ist eine nicht offizielle Verfolgung. Wenn man so ein bisschen studiert und wenn man so ein bisschen schaut, findet man raus, wenn man so die Kaiser, die große Christenverfolgung irgendwie am Start hatten, wenn man das vergleicht mit der Zeit, wo der Brief reinpasst, dann ist das so ein bisschen schwierig, wirklich eine große Verfolgung zu erkennen. Aber trotzdem schreibt Petrus einen Brief an die Verfolgten. Und die Verfolgung sah so aus, dass sie Spott, Kritik, Hohn, Lästerei, bis hin, dass Leute versucht haben, die Christen vors Gericht zu zählen, obwohl die nichts gemacht haben. Der eigene Nachbar hat gesagt, boah, du Christ, du nervst mich, du bist dumm, du kannst nichts, du hast keine Ahnung, was glaubst du, bist du bescheuert, brauchst du Hilfe, boah, die Christen nerven uns, boah, was soll das, ey, du hast mir Geld geklaut, ich bring dich jetzt vors Gericht. Ich hab dir kein Geld, ach, was soll das, ich hab hier meine Familie als Zeugen, wir bringen dich jetzt vors Gericht. Und das ist so ein bisschen das Umfeld, womit die Leute in Kleinasien zu kämpfen hatten. Und warum? Weil sie anders waren. Sie haben halt gesagt, hey, wir nehmen nicht an den religiösen Ritualen des Römischen Reiches teil. Das Römische Reich hatte viel mit Okkultismus zu tun, viel mit Ritualen, mit religiösen, spirituellen Ritualen. Bis ganz, 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 ganz üble Dinge. Und die Christen haben gesagt, hey, nee, wir nicht. Wir glauben was anderes. Und deswegen machen wir da nicht mit. Und darauf kommt, dass sie sich immer zurückgezogen haben. Sie haben sich immer in ihre kleinen Grüppchen zurückgezogen, haben zusammen gebetet, haben Abendmahl gefeiert. Und diese Kombination hat die Nachbarn, die Leute drumherum, sie aufstoßen lassen. Dass sie gesagt haben, wer seid ihr? Wer seid ihr? Und so kommt es zu diesem nicht offiziellen Verfolgung, die vielleicht kein ins Kerker sperren und kein Totschlag ist, vielleicht an manchen Stellen schon, aber die eher so ein kultureller Krieg, ja, dass man sagt, die Christen, ihr habt keine Ahnung, ihr seid dumm, was soll das alles? Und in diese Situation schreibt Paulus so um 62, 63 nach Christus diesen Brief rein. Und es ist krass, weil wenn wir uns anschauen, wie er diesen Brief aufbaut, dann merken wir, dass die ersten zwei Verse des Briefes ein ganz normaler Gruß sind. Hey, ihr seid die Christen, die Erwählten von Gott. Ich liebe euch, ich feiere euch, macht weiter. Dann von den Versen 3 bis 12 singt er erstmal ein Loblied auf Jesus und sagt, Jesus ist gut, wir haben alles in ihm. Ey, ihr geht durch Prüfung, ihr geht durch Leid, aber haltet an der Hoffnung fest. Ihr glaubt etwas, was ihr noch nicht gesehen habt. Was ist erst, wenn ihr es sehen werdet? Es lohnt sich, dran zu bleiben. Und dann weiter will er klar machen in Kapitel 1 und 2 Ende. Hey, ihr habt eine neue Familienidentität in Christus. Und ihr werdet leiden als Zeugen für Jesus. Ihr werdet leiden. Das haben schon die Propheten gesagt. Und am Ende kommt er nochmal auf das Leiden und bringt ihnen aber eine Zukunftshoffnung. Und das ist so ein bisschen die Aufteilung, die Themen, die dann detaillierter werden, die wir mit euch, die wir durchgehen wollen, die sich durch diesen Brief ziehen. Und ich habe heute das Loblied auf das Werk von Jesus. Und natürlich kann ich jetzt nicht auf alle 12 Verse eingehen, aber 2 Verse habe ich mitgebracht, die besonders entscheidend sind, neben den ganzen anderen Themen, die ihr in diesen 9 Versen behandelt. Und von 3 bis 12 geht es so grundsätzlich darum, dass Petrus sagt, hey, ihr habt eine neue Hoffnung. Ihr habt eine neue Hoffnung, weil ihr an Jesus glaubt. Und weil ihr an Jesus glaubt, seid ihr befähigt, durchzuhalten. Hey, ihr habt eine neue Familie mit den Christen, die ihr kennengelernt habt. Und vielleicht seid ihr unter Druck. Vielleicht seid ihr echt unter Druck und eure Nachbarn wollen euch fertig machen oder sonst was. Aber ihr seid eine Familie, steht zusammen, betet füreinander, habt Gemeinschaft, ermutigt euch, haltet durch und geht weiter. Und ihr habt nicht nur eine neue Familie, ihr habt nicht nur eine neue Hoffnung, nein, ihr habt auch eine neue Identität. Vielleicht sagen die Leute über euch, ey, ihr seid das und das und das. Aber nein, Christus sagt, du bist gerecht, du bist gut, du bist mein Nachfolger, du bist mein Jünger, mich gibt es wirklich. Und Paulus spricht all diese Themen an und kommt dann zu diesem Punkt, dass er sagt, durch die Auferstehung Christus haben wir das Ganze. Durch die Auferstehung Christus haben wir eine sichere Hoffnung, eine feste Hoffnung, eine Hoffnung, die Bestand hat, eine Hoffnung, die nicht zu zerrütten ist. Du glaubst dran. Du glaubst jetzt schon dran. Und während du jetzt dran glaubst, jubelst du schon und du feierst es und sagst, Jesus, ich glaube dir, du bist mein König, ich glaube es, dass es gibt, ich kann nicht anders als zu beten, ich kann nicht anders als zu singen, du bist gut. Und dann sagt Petrus, das machst du schon, obwohl du Jesus noch nicht gesehen hast. Wie krass wird es erst, wenn du Jesus siehst? Wenn der Groschen fällt und er Auge zu Auge dir gegenübersteht. Das ist dein Glaube. Das ist deine Hoffnung. Das ist, was dich trägt. Deine Familie, die dasselbe glaubt. Die Worte Gottes, die dir sagen, wer du bist. Deine Hoffnung, dass du ewiges Leben hast. Egal, wie dies hier gerade ist. Egal, wie es hier gerade ist. Egal, wie viel Schmerz. Egal, wie viel Leid. Du hast diese Hoffnung. Du hast die Hoffnung, dass du weißt, wo du hingehen wirst. Weißt du, wo du hingehen wirst? Ist es einfach zu wissen, wo man hingeht, wenn man gemobbt wird, weil man Christ ist? Es ist einfach zu wissen, wo man hingeht, wenn die Welt sagt, alles ist in Ordnung, nur du nicht, weil du glaubst, was bist du für ein Spinner, du bist schwach, was brauchst du schon, also warum braucht man das? Ist das einfach, wenn man auf der Arbeit sitzt und man merkt, dass über einen irgendwie hinterm Rücken Witze gemacht werden, weil man irgendwie seinen Glauben auch öffentlich lebt? Und da ermutigt Petrus die Christen aus Kleinasien. Und er sagt, ihr seid sicher. Und all das, was ihr gerade erlebt, all das Leid, all die Lästereien, all die Beschimpfung, all die unnötigen Anklagen, da sagt Petrus, weißt du, was das ist? Es ist ein Feuer, was das Gold festmacht. Damit du dir sicher sein kannst, dein Glaube ist echt. Dein Glaube ist echt. Petrus schreibt in den Versen 3 und 4 Folgendes. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Lass mich noch mal kurz zusammenfassen. Petrus schreibt den Jungs und Mädels und sagt, hey, ihr lebt zwischen den Welten. Ihr lebt zwischen Himmel und Erde. Ihr seid noch hier als meine Stellvertreter, als meine Abgesandte, aber trotzdem seid ihr hier irgendwie Fremde. Ja, und das bringt gute Sachen mit sich. Das bringt Freude mit sich, Freiheit, Frieden. Das bringt ein unbeschwertes Leben mit jemand an der Seite, der für dich da ist. Aber es kann auch Prüfung mit sich bringen. Es kann Schwierigkeiten mit sich bringen. Es kann Herausforderungen mit sich bringen. Ja, ihr lebt zwischen den Welten Himmel und Erde. Aber eins sage ich euch, ihr habt eine sichere Hoffnung. Ihr habt eine sichere Hoffnung durch Jesus Christus. Und das lässt sich einfach sagen. Ich weiß nicht, ob Petrus den Brief geschrieben hat und sich so dachte, ja, das lässt sich irgendwie schon einfach sagen. Ich hoffe, dass sie das für sich mitnehmen. Aber das hat ihn nicht aufgehalten, es trotzdem zu sagen. Und es ist nicht einfach. Ich glaube, für uns ist es herausfordernd, da zu sitzen und zu wissen, hey, ich bin Christ hier auf dieser Welt. Boah, und manchmal tut's irgendwie weh. Manchmal ist es übel. Manchmal ist es schön. Manchmal ist es großartig. Wieso kann es eigentlich nicht immer großartig sein? Manchmal ist es herausfordernd. Und Petrus sagt, hey, du hast diese Hoffnung. Und egal wie gut es dir geht, egal wie schlecht es dir geht, egal wie sehr du dich zerrissen fühlst zwischen der Kultur Gottes und der Kultur der Menschen, du hast diese Hoffnung. Und nicht nur du hast diese Hoffnung, nein, du hast den Heiligen Geist bekommen, um diese Hoffnung dort reinzubringen. Oh, Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Du auf deiner Arbeit hast Stress, lieb den doch einfach mal. Bete doch einfach für ihn. Boah, ich glaube, wenn ich als 27-Jähriger mit wenig Arbeitserfahrung zu einem 50-Jährigen komme und mal so sage, lieb doch deinen Chef, der dich seit 7 Jahren malträtiert, ich glaube, dann bist du vielleicht erst ein bisschen wütend, anstatt dass du dich freust über meine Worte. Und du denkst dir so, ey, du hast gar keine Ahnung, du weißt nicht, wie es ist. Du hast keine Erfahrung. Ja, habe ich auch nicht. Und ich glaube, Petrus hat sich dasselbe gedacht. Aber er hat es trotzdem geschrieben. Und ich will mich trotzdem trauen, das heute zu sagen. Du lebst zwischen diesen zwei Welten. Und Petrus hat einen ganzen Brief geschrieben an die Leute in Kleinasien, um ihnen klarzumachen, wie sehr sie Jesus haben, wie sehr sie die Hoffnung haben, wie sehr sie seine Liebe haben und wie sehr sie sich darauf vertrauen dürfen. Und für uns heute bedeutet das, lass uns Jesus nie aus den Augen verlieren. Egal wo du stehst, jetzt mache ich es doch. Vergiss Jesus nicht. Und es ist so schwer. Ich hatte gefühlt die letzten 2-3 Wochen, als ich in meinem kleinen Gästewohnungchen da saß, alleine war oder auch nicht, viel mit mir selbst beschäftigt war, ich habe Jesus vergessen. Ich bin straight in eine Krise gerutscht und habe mich gefragt, ist der Glaube, an den ich glaube, ein persönlicher Glaube oder ist das irgendein Glaubenssystem, was irgendwas nur erklären will. Und ich habe mich richtig zwischen diesen zwei Welten gefühlt. Irgendwie bin ich jetzt hier und soll an irgendwas glauben, was ich noch nicht sehe. Aber irgendwie habe ich auch diese Gewissheit in meinem Herzen, dass es für mich Richtung Jesus geht, wenn dann mein Leben mal zu Ende ist. Und es hat da schon gezogen. Und ich hatte jetzt nicht irgendwie die Herausforderung, dass ich noch von außen angegangen wurde. Und deswegen kann ich irgendwie nur erahnen, wie schwierig das ist, wenn du mit deinem persönlichen Glauben unterwegs bist und dann auch noch von außen reingesprochen wird. Aber dann kann ich hier als Lars stehen und mir versuchen, nette Sachen auszudenken, die ich dir sage. Aber ich glaube, ich bleibe einfach bei Petrus, der Apostel der Verfolgung erlebt hat, der da wahrscheinlich ein Stück weit mehr zu sagen hat als ich. Und er sagt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Vielleicht erhoffst du dir, dass ich dir jetzt 3-4 Schritte mitgebe, wie du das praktisch umsetzt. Ich habe den Schlüssel und ich sage, die 2 Sachen, die funktionieren immer, die funktionieren nicht. Das ist schwierig, aber klappt manchmal. Ich kann dir auch nicht mehr sagen, als das, was Petrus sagt. Ich bin selber auf dem Weg, rauszufinden, was es heißt, die sichere Hoffnung in Christus zu haben, wenn es mir gut geht, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich angegangen werde von außen, wenn ich meine Herausforderung habe. Ist es Gebet? Ist es in Sprachen beten? Ist es Musik? Ist es Bibellesen? Ist es Bible Journaling? Ich weiß es auch nicht. Das musst du für dich herausfinden. Eins weiß ich aber schon mal. Zu Jesus zu rennen, ist eine gute Idee. Ist eine sehr gute Idee. Und das ist, was Petrus den Leuten gesagt hat. Ihr seid verfolgt, ihr werdet geprüft, die Leute hassen euch, sie lästern über euch, sie würden euch vielleicht sogar am liebsten steinigen, sie zerren euch vors Gericht, sie haben keinen Bock auf euch. Rennt zu Jesus. Seid in Gemeinschaft, seid in Familie. Christen, zusammenstehen und sich ermutigen. Erinnert euch daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für dich, dass du ihn in deinem Herzen irgendwie erfahren hast. Du hast ihn gespürt, du hast ihn erlebt. Irgendwie weißt du, dass es ihn gibt. Auch wenn deine Gedanken gerade denken, du weißt es nicht. Und erinnere dich immer an diese Hoffnung, dass du dir sicher sein kannst, dass alles hier ist vergänglich, sagt die Bibel. Und es geht, ich sag's mal jugendlich, straight into heaven. Wir sind hier 80, 90 Jahre, die wir leben dürfen, mit Höhen und Tiefen. Aber wir dürfen uns sicher sein, dass Gott gut ist und dass er für uns da ist. Dass er uns liebt, dass im Himmel ein Platz für uns vorbereitet ist. Und ich habe 2 Sachen für heute vor. Einmal möchte ich gleich beten, sei es für dich hier, sei es für dich auf der Couch. Ich möchte für dich beten, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist oder auch noch nicht so lange, wenn du generell mit Jesus unterwegs bist und du über deine Zweifel hast, so wie ich die letzten Tage. Dann möchte ich beten, dass Jesus dich neu an diese Hoffnung erinnert. Und darüber hinaus möchte ich die Möglichkeit nutzen, wenn jemand eingeschalten hat, wenn vielleicht jemand hier ist, dass wir wirklich neu dafür beten, dass du dir neben Jesus gibst. Vielleicht sitzt du gerade hier und merkst, ey, diese Hoffnung, das merke ich auch gerade, aber ich check das nicht so ganz. Da möchte ich dir sagen, ein Gebet, du bist ein Gebet entfernt, Jesus anzunehmen. Zunächst möchte ich uns bitten, hier aufzustehen, uns bete. Du darfst gerne auf der Couch aufstehen, du darfst gerne dich eins machen mit uns und ich möchte gerne einen Segen über uns aussprechen. Danke, Jesus, dass du gut bist und dass du alles in der Hand hast. Jesus, und es ist unabhängig davon, wo wir stehen, wo wir sind, was wir tun, eins bleibt. Die Hoffnung, dass du uns gerettet hast, ist fest. Gott, und ich bete wirklich, dass du jedem Einzelnen begegnest, sei es in seinem Tiefpunkt, sei es in seinem Höhepunkt. Jesus, ich bete, dass du jedem Einzelnen begegnest und ihm klar machst, dass du da bist, dass du an seiner Seite stehst, dass er eine Familie hat, mit der er da zusammen durchgehen kann, dass er eine neue Identität hat, ein neues Wissen, dass du für ihn bist. Jesus, und ich bitte, dass du ihm neu klar machst, dass wir die Sicherheit haben, dass wir eines Tages dir gegenüberstehen. Und so krass, wie sich das anhört, aber vieles, was jetzt wehtut und was jetzt so schmerzt und wo du uns jetzt begegnest in diesem Moment, viele Tränen, die wir tränen werden, weinen werden, wirst du abtrocknen. Und ich bitte, dass du diese Hoffnung neu in die Herzen bringst und dass du jedem Einzelnen dort begegnest, wo er steht. Und ich möchte die zweite Möglichkeit einfach nutzen, ein Gebet zu sprechen. Und wenn du heute hier bist und du merkst, ich kenne den Gott nicht, ich kenne diesen Gott der Bibel, ich kenne den Gott der zweiten Chance noch nicht, dann sei ganz herzlich eingeladen, dich bei uns zu melden. Wenn du merkst, da ist was in meinem Herzen und ich habe irgendwie mitgebetet oder du betest danach und du merkst, es verändert sich was, aber ich habe keine Ahnung, wohin mit mir jetzt, schreib uns einfach. fcg.live findest du unsere Kontaktdaten. Du kannst dich bei uns melden, du kannst uns schreiben und es wird sich definitiv in den nächsten Tag einer bei dir melden, um sich mit dir zu unterhalten und dir auf deinen ersten Schritten im Glauben zu helfen. Und so möchte ich jetzt gerne beten, ihr dürft euch gerne mit mir eins machen. Und wenn du dort sitzt, darfst du gerne mitbeten oder dieses Gebet als Inspiration benutzen und dann im Nachhinein für dich selber beten. Danke, Jesus, dass es dich gibt. Danke, Jesus, dass du den Weg ans Kreuz gegangen bist, um mir meine Schuld und meine Sünden zu vergeben. Und du bist gestorben für mich und du bist auferstanden für mich. Du hast den Tod besiegt. Du hast den Tod besiegt und gesagt, wer an mich glaubt, der wird ewiges Leben haben. Jesus, und so komme ich zu dir. Und ich sage, ja, Jesus, ich brauche dich. Bitte vergib mir meine Schuld. Jesus, ich lade dich in mein Leben ein und ich möchte dir folgen. Jesus, sei du meine Nummer eins. Sei du mein Gott. Sei du mein König. Danke, dass du mein Herz veränderst und dass ich jetzt eine sichere Hoffnung haben darf.
Wir hoffen, dass dir der Gottesdienst gefallen hat. Hast du weitere Fragen an uns oder möchtest du mehr von uns erfahren? Dann besuche uns online auf www.fcg-bielefeld.de. Wir freuen uns, wenn du dich auch nächste Woche wieder in unsere Online-Gottesdienste reinklickst. Wir wünschen dir in der kommenden Woche eine tolle Zeit und eine persönliche Begegnung mit Gott.